Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Hallo, mein Name ist Tobias Busch, ich bin der eine Host vom Tala und Tala Podcast und ich begrüße hier heute wie immer natürlich meinen Co-Host und zwar Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hi Tobias, schön, dass du auch da bist.
Ja, ich konnte es einrichten.
Ja, sehr gut.
Wen hast du denn heute mitgebracht als Gast?
Ich habe mitgebracht die vielbeschäftigte Angie Röhm zum Thema Beruf und Berufung. Kleiner machen wir es heute nicht.
Nee, genau. Beruf und Berufung ist ja phonetisch oder sprachlich schon mal ganz dicht beieinander. Und an sich würde ich sagen, ja, glücklich ist derjenige, der das zusammenbringen kann. Also ich empfinde das durchaus als positiv, wenn man das übereinbekommt.
Das kannst du so sagen. Wir sprechen dazu ja mit Angie. Die ist die Geschäftsbereichsleiterin für die nationalen Programme und Konzepte der Hoffnungsträgerstiftung und hat für sich schon gesagt, dass sie das eigentlich komplett zusammenlegt. Also Beruf und Berufung kann sie nicht trennen. Es ist bei ihr eins.
Aber vor allem ist ja wichtig, das hat sie ja schon vor vielen, vielen Jahren begonnen, in einem ganz anderen Job, wobei ein Job ist das nun wirklich nicht. Die war nämlich Missionarin, mal eben.
Ja, kann man mal machen, ist ein bold move. Ja. Sie war mit der ganzen Familie, die dann da vor allen Dingen entstanden ist, Kann man so sagen, 12 Jahre in Chile, in der Wüste, genau. Mitten in der Wüste.
Kurz mal nach Chile rüber, man kennt das.
Ja, also da hat sie viel erlebt und lebt dann jetzt schon seit vielen Jahren wieder in Good Old Germany, in Baden-Württemberg und hilft da, wie gesagt, der Stiftung, ganzen Bereich integratives Wohnen.
Was ich ganz spannend finde, ist Beruf und Berufung, wenn das zusammenfällt, wie gesagt, hat viele tolle Seiten, hat aber, glaube ich, auch spezielle schwierige Punkte, das haben wir sie auch gefragt, ne? Wo hakt es denn eigentlich dann? Oder was sind die Nachteile? Weil nur toll ist das natürlich auch nicht. Stichwort Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben.
Genau, und ich fand bei ihr auch spannend, diese, ich nenne es mal agile Berufungsgeschichte oder dieses agile Berufungsverständnis, dass man nicht sagt, okay, ich habe hier einen Berufungspunkt erreicht und von dem kann ich jetzt alles Weitere immer und immer zu ableiten, sondern sie hat uns ja eigentlich mit hineingenommen in ein Verständnis, das sich vielmehr als etwas zeigt, was man auch anpassen kann an die Situation oder was sich vielleicht auch nicht so manifestiert, dass man sagt, das ist es, so wird es auch für immer sein, sondern es ist ein Wechselspiel.
Muss, ne? Immer mal wieder hinterfragen. Das fand ich auch wirklich, wirklich gut, ja. Weil das auch bedeutet, dass man mal eben so eine harte Festlegung wie ich ziehe mit Sack und Pack rüber irgendwann vielleicht mal wieder rückgängig macht. Und das ist ja auch bei ihr dann passiert, ne? Sie hat nicht gesagt bis zum Ende des Lebens, sondern bis was Neues kommt. Und dann kam was Neues, ne? Also Hut ab davor, auch vor dieser Konsequenz. Und dann haben wir noch eine neue Idee, Tobias, über die wir kurz berichten wollten. Und zwar geht es ja darum, dass wir uns immer über gute Podcast-Gäste freuen. Und ja, da hatten wir einen Gedanken, wie man das vielleicht auch machen könnte. Und zwar eigentlich könnte man sagen, Tala und Tala kommt zu euch.
Genau, Tala und Tala on spot, kann man sagen. Wenn man es noch cool mit Englisch irgendwie bezeichnen möchte. Ja, wir haben uns gedacht, Tala und Tala kommt einfach mal bei euch in der Organisation oder im Unternehmen vorbei, zum Firmen-Event, welche Art auch immer. Und dann interviewen wir dort vor Ort jemanden, den ihr entweder ausgewählt habt oder wir bringen jemand aus dem Netzwerk mit zu einem bestimmten Thema, was euch interessiert bei der Veranstaltung.
Und spannend für uns ist halt natürlich, sind Leute, wo man sagt, ach ja, die haben eine spannende Geschichte zu erzählen. Die stehen auch wirklich für ein Thema und die verkörpern das wirklich glaubhaft.
Genau, und gerne auch so ein bisschen interessant im Sinne von vielleicht nicht kompletter Mainstream-Gedanke, den es schon zu dem Thema 100-mal gegeben hat. Das wäre auf jeden Fall cool. Aber da können wir mal schauen, was da geht.
Wo darf man sich dann melden, Tobias? Gib nochmal völlig kurz die Adresse durch.
Ja, ich würde sagen, am besten bei hello@talaundtala.de.
Wunderbar. Also, dann lass uns mal starten in diese Episode mit Angie Röhm, ne?
Das machen wir. Los geht's. Hallo Hallo Angie, schön, dass du da bist.
Hi.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir wollen ja heute sprechen über ein spannendes Thema, klingt schon mal ja sehr nah beieinander. Beruf und Berufung ist ja das, was wir uns heute ausgedacht haben und wofür wir uns heute die Angie eingeladen haben. Tobias, wie sind wir eigentlich darauf gekommen?
Ja, ich kenne die Angie aus meiner Zeit bei der Hoffnungsträger-Stiftung. Wir waren damals so ja mit die ersten Mitarbeiter bei der Stiftung. Und Angie hat eine aus meiner Sicht interessante Biografie hingelegt, die letzten Jahre und Jahrzehnte, zusammen mit ihrer Familie. Und da würde ich einfach gerne mal mit Angie zu sprechen, wie es denn so kommt, dass man von der Physiotherapeutin beim VfB Stuttgart nach Chile als Missionarin unterwegs ist und dann irgendwann wieder zurückkommt ins Ländle und oder the Land, wie man ja sagen muss, und irgendwie Hoffnungshäuser aufbaut. Nimm uns da doch einfach mal mit in deine berufliche und ja normale Biografie.
Vor allem, vielleicht darf ich als Fußballfan die erste Frage stellen. Wenn ich als Schwabe beim VfB gelandet bin, da hätte ich gedacht, dann habe ich alle beruflichen Ziele bereits erreicht, die man so haben kann im Leben. Aber es war anscheinend nicht so.
Wenn ich vielleicht als Profi beim VfB gelandet wäre, dann vielleicht schon. Nee, genau. Also war natürlich was ganz Besonderes für mich, während dem Sportstudium in Kontakt zu kommen, damals mit dem Reha-Zentrum in Böblingen und den damaligen Betreibern Ralf Ranjek und Thomas Fröhlich. Natürlich war das was mega Besonderes. Und dann einen Erstkontakt zu haben, und damals sagte Ralf schon zu mir: Angie, wenn du deine Physio-Ausbildung fertig hast, melde dich wieder. Wir können uns das echt gut vorstellen. Ja, die Verbindung mit Ralf ist bis heute geblieben, sodass ich bis heute regelmäßig mit ihm in Kontakt bin. Naja, und damals war das dann tatsächlich so, ich war noch in der Physio-Ausbildung, hat Ralf mich kontaktiert und hat gesagt: Wie läuft's eigentlich, Angie? Ich habe gerade eine Stelle frei, magst du die haben? Komm doch mal vorbei. Und so ging es dann eigentlich überraschend, ohne großen Bewerbungsschnickschnack, zu Ralf ins Büro. Und dann zur ersten Anstellung eben im Reha-Team, angedockt an den VfB Stuttgart. Ralf ist dann kurze Zeit später dort auch Trainer geworden. Zu dem damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, hat er zusammen mit dem Arzt vom VfB, Thomas Fröhlich, das Reha-Team betriebswirtschaftlich sozusagen geleitet. Ja, und dann habe ich echt mega schöne erste therapeutische Jahre verbracht als Sport- und Physiotherapeutin, habe mega viel gelernt und natürlich mir Gedanken gemacht, ob ich jetzt Vollgas geben möchte als Therapeutin im Profifußballsport. Und gleichzeitig hat sich aber immer in mir auch der Gedanke bewegt von irgendwie eine Wahrnehmung, obwohl ich jetzt nie im Ausland gelebt hatte, von was für ein Privileg, so eine Ausbildung, so ein Studium machen zu dürfen. Und ich sag mal, eine Offenheit, das mal in irgendeinem anderen Ort dieser Welt einzubringen.
Und dann kam Chile aus dem Nichts, oder wie kann man sich das dann vorstellen? Du hattest diese Idee und dann seid ihr wart doch als Familie, wenn ich richtig informiert bin, über 10 Jahre dort, fast 12. Ist das korrekt? In Chile, wie kam es dazu?
Ja, dann kam eben vor Chile Thomas, mein Mann, und der hat meine Welt erstmal dahingehend klein gemacht, und es war aber stimmig für mich, dass er sagte: Wow, wenn wir heiraten, also so deine Abenteuerlust auf international und sowas, nein, nicht mit mir. Und ich hatte jetzt auch keine, also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt keinen von, das will ich auf jeden Fall machen, und Thomas war super. Und dann haben wir geheiratet und damit war irgendwie klar, dass ein Leben im Ausland kein Thema mehr sein wird. Wir uns aber miteinander schon überlegt hatten, tatsächlich nochmal einfach zu gucken, geografisch in Deutschland, ob wir irgendwo nochmal leben wollen, wo, ich sag mal, auch wirklich unser Leben an sich einen Mehrwert schafft, weil Süddeutschland ist ja dann schon so ein bisschen überfrachtet von allem. Und eben auch von Menschen, die sich einbringen, und Kirche und Themen, die uns beschäftigen. Genau, und dann kam tatsächlich wie aus dem Nichts in dieses Überlegen hinein eine Anfrage direkt aus Chile. Mein Mann hatte, ich glaube, 2 oder 3 Jahre zuvor einen kurzen Gesprächskontakt mit einem Missionar aus Chile gehabt, der da auch gelebt hat, ich glaube schon 15 Jahre oder was. Und der hatte gesagt: Wow, Thomas, erinnerst du dich noch? Wir bauen jetzt inzwischen hier ein Ausbildungszentrum auf im Norden Chiles, mitten in der Atacama-Wüste. Hättest du nicht Lust, ich erinnere mich, dass du Schreiner gelernt hast und Holztechnik studiert hast, die Leitung zu übernehmen. Und ihr könnt euch vorstellen, die Antwort war nein, auf gar keinen
Fall. Auf gar keinen Fall.
Ja, und mich hat das aber echt im ersten Moment angetriggert. Das war so ein von, wow, könnte das in eine Richtung gehen, wie gesagt, wo ich immer auch eine Offenheit verspürt hatte. Und Thomas und ich im Sinne von, wir suchen mal in Deutschland, ob es nicht einen anderen Ort für uns gäbe, doch noch international wird. Und dann ging tatsächlich der Weg los von, ja komm, Backpackern in Chile, mal hineinschnuppern an ein anderes Ende der Welt. Die Family hatte uns dann eingeladen, hat gesagt, kommt ganz entspannt, entweder spricht euch an oder das Nein wird bestätigt, einfach Urlaub machen. Und wir haben Urlaub gemacht und natürlich hat uns das angesprochen aus süddeutschem, ich sag mal, gut bürgerlichen, mittelständischen Herkunftsfamilies hinein zu reisen in Lebensrealitäten, die so weit weg waren von unserer. Zum einen hat uns auch echt, haben uns Lebenssituationen angesprochen, materielle Not, aber auch die persönliche Begegnung mit den Menschen, die damals, also Chilenen aus dem Norden Chiles, die da mitten irgendwie in der Wüste eine NGO gründen wollten, um Menschen Hoffnung und Perspektive zu schenken.
Aber mal eine ganz doofe Frage. Also Missionar, vielleicht muss man diesen Begriff noch mal ein bisschen einordnen. Ich würde jetzt sagen, in ein kernkatholisches Land muss man auch an sich keine Missionare, zumindest keine christlichen Missionare schicken. Ich vermute, dass die missionarische Tätigkeit ja weit mehr ist als das Bekehren von Heiden, so wie das früher gelebt wurde, sondern das hat ja wahrscheinlich eine starke Entwicklungszusammenarbeitskomponente, oder?
Ja, also bei uns wurde es ja dann tatsächlich auch ein Entwicklungszusammenarbeitsprojekt. Wir sind nicht als Missionare ausgereist, sondern in die Entwicklungszusammenarbeit. Und ich würde mal sagen, von unserer Haltung her war schon zu dem Zeitpunkt Glaube für uns nicht ein Auftrag des Bekehrens, sondern ein Jesus Lifestyle, also ein Leben dessen, was wir für uns entdecken an einen Glauben, an einen Gott, der dem Menschen zugewandt ist, der Ja sagt zum Leben, der Versöhnung ermöglichen will, der Perspektive schenkt. So haben wir auch unseren Auftrag verstanden, zu sagen, wir wollen das, was wir für uns entdeckt haben, teilen, aber eben mit dem ganzen Leben. Menschen sollen bei uns sein dürfen, die sollen uns entdecken dürfen, die sollen unseren Glauben, wenn er sie denn interessiert, entdecken dürfen und damit machen, was auch immer sie für sich passend finden.
Da frage ich mich ja gleich, so ist ja so eine allumfassende Sache, also wie gesagt, Beruf und Berufung, ne? Also es gibt eine Sache, eine Kraft in dir oder einen Wunsch, etwas zu machen, der so stark ist, dass es zum einen zu deinem Beruf wird, aber ein Beruf, der ja vielleicht am Ende auch gar nicht mehr zu trennen ist von deinem Alltagsleben. So, fließt ja in meinen Augen ganz stark ineinander. Deswegen die Frage, hat ein Missionar eigentlich manchmal Feierabend?
Ich glaube, ja, viele schon, wir eher nicht. Genau, weil wir tatsächlich, ich würde schon sagen, mit dem Lebensentwurf dann in Chile ist genau das passiert. Es ist alles ineinander verschwommen und das ist auf eine Art und Weise bis heute so geblieben. Das heißt, so ein Grundverständnis von das, was wir leben, entspricht unseres Lebensentwurfs und wie cool, dass darin auch der Beruf Platz hat. Ich glaube, davor war das natürlich zeitlich und organisatorisch deutlich mehr voneinander getrennt. Ich würde sagen, ich habe auch schon als Physio so gearbeitet, wie ich heute lebe. Aber klar war da halt eben Dienstspiel vorbei, Reha-Schicht abgeschlossen, dann fährt man heim. Und mit dem wir gehen nach Chile, sind wir halt nicht mehr heimgefahren, weil wir da leben, wo wir arbeiten. Und das ist bis heute so geblieben. Von dem her ist eben der Arbeitsort, der Berufungsort und der Beruf am gleichen Ort und im gleichen Wirkungsfeld. Deswegen ist das viel, viel mehr miteinander verwoben wie in einem etwas klassischeren Lebensentwurf.
Aber in Chile hast du da dann auch als Physiotherapeutin gearbeitet? Also wenn man jetzt sagt Beruf und Berufung, weil du hast jetzt gerade gesagt, eigentlich war es jetzt auch nicht direkt sofort eine Berufung, wir gehen nach Chile, sondern du hattest, oder vor allen Dingen du hattest so dieses Gespür schon über Jahre, ich würde gerne mal noch mehr von der Welt sehen. Dann kam diese Anfrage und dann seid ihr da hingeflogen. Was habt ihr dann da genau konkret vor Ort gemacht, also jetzt beruflich auch?
Genau, also bei uns hat sich dann in der Vorbereitung auf Chile, wie gesagt, wir haben diese NGO kennengelernt und deren Vorstellung, dort für sozial benachteiligte junge Menschen ein Ausbildungszentrum aufzubauen, mitten in der Atacama-Wüste. Das war stimmig mit entwicklungspolitischen Absichten einer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und ihrem bewährten dualen Ausbildungssystem, so dass wir ein Pilotprojekt wurden für diese NGO, ein Ausbildungszentrum dort aufzubauen mit dualen, ich sag mal natürlich modular angepassten Kursen und sowas für junge Menschen dort in Vallenar. Das haben wir auch gemacht. Also Vertragspartner war dann mein Ehemann, der Thomas. Wir haben einen Vertrag geschlossen mit Q-Workers für 3 Jahre für einen ersten Projektabschnitt. Und ich habe mich all die Jahre in Chile formal als Ehrenamtliche eingebracht. Wir haben aber schon damals unser Leben und Arbeiten auch als Ehepaar geteilt. Das heißt, ich war mindestens so viel wie mein Mann, vielleicht an manchen Stellen mehr, auch beruflich in das Projekt eingebunden. Das heißt, der Projektaufbau, die ganze administrativen und legalen Themen habe ich abgedeckt. Und da kommt mein Beruf wieder rein, weil wir dann jemanden gebraucht haben, der einen chilenisch anerkannten akademischen Abschluss hatte, habe ich mir das gegeben innerhalb von einem Jahr, sozusagen die universitäre Abschlussprüfung im Sport- und Physiobereich in Chile, in Santiago, zu tun. Habe also alle Prüfungen auf Spanisch noch einmal abgelegt und dort den 5-jährigen Abschluss anerkennen lassen. War mega lernintensiv, ihr könnt es euch vorstellen, auf Spanisch. Und das war eine Voraussetzung für das, dass wir dann eine staatliche Anerkennung erhielten für unser Projekt in Vallenar. Genau, und alles andere um dieses Projekt herum, und das wiederum war halt ganz eng mit dem verbunden, wie wir auch die Leute begleitet haben, war Ehrenamt, war NGO-Arbeit. Es ging darum, Menschen eben nicht nur eine Ausbildungsstätte zu geben, sondern sie, ich sag mal, zu verbinden, sie an uns andocken zu lassen mit ihrem gesamten Lebensthemen, so dass wir auch ganz viel Freizeitangebote entwickelt haben, viel private Zeit mit ihnen verbracht haben und auch sehr schnell und zeitnah immer wieder punktuell junge Menschen bei uns einfach mitwohnen ließen.
Wie lange warst du da wart du da in Chile?
Beinahe 12 Jahre, also 11 Jahre und ein paar Monate.
Also habt ihr quasi 11, 12 Jahre in hoher Taktung, wenn man so möchte, oder allumfassend das ganze Leben widmend so verbracht?
Genau. Also wir haben da gestartet, direkt auf dem Grundstück mitten in der Atacama-Wüste, 4 Hektar groß mit 4 Chilenen, die von Anfang an mit uns gelebt haben und die auch Gründer der NGO waren. Unsere Team ist dann gewachsen, dass wir in unseren intensivsten Zeiten haben wir da zu 15, zu 20 auf dem Grundstück gelebt. Wir mussten natürlich auch einen Wohnraum dafür noch schaffen und unsere Ausbildungsstätte selber aufbauen. Genau, und in den Jahren ist auch unsere Familie gewachsen.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Du hast, glaube ich, Kinder, ne? Waren die schon da oder sind die alle chilenisch geboren?
Wir haben unsere Älteste mitgenommen, die war damals 8 Monate alt, als wir ins Flugzeug stiegen und sind mit 3 weiteren eigenen Kindern plus einer Pflegetochter nach Deutschland zurückgekehrt dann.
Das heißt, mein Onkel ist auch Missionar gewesen und der hat auch 4 Kinder und die sind teils in Deutschland geboren, teils aber auch an der Elfenbeinküste damals und die kannten das gar nicht anders, ne? Also die Jüngeren, so, die sind reingeboren, die waren im fremden Land, in der fremden Kultur und kannten das auch nicht anders, dass bei den Eltern das quasi Beruf gleich Berufung ist. Hast du das Gefühl, dass Kinder das quasi auch problemlos adaptieren, weil die sowieso das, was sie erleben, für normal erstmal erachten?
Ja, würde ich definitiv sagen, genau, für unsere Kinder war natürlich Chile zu Hause. Von dem her war da ein spannendes Erleben und die waren richtig in Chile zu Hause und wir irgendwie dann im Laufe der Zeit auch. Das heißt, wir haben auch in der Familie Spanisch gesprochen und so weiter. Ach. Das heißt, deren Rückkehr nach Deutschland war wirklich ein Wechsel in eine fremde Kultur. Mit natürlich Brückenfunktion. Ja, lachen muss ich dann. Unsere zwei Großen sind jetzt am Erwachsenwerden. Die können schon manchmal schmunzeln und sagen, mega cool, was ihr macht. Aber ich, Mama, ich mache mal einen Beruf, an dem ich auch wirklich Geld verdiene.
Wie haben die das denn dann erlebt, den Wechsel? Also zu sagen, das muss ja dann auch teilweise in noch einem prägenden Alter sein, wenn die da irgendwie mit 10, 15 oder so rübergezogen sind nach Deutschland. Ist das für die dann, war das für die relativ schmerzfrei oder habt ihr das gut moderieren können oder hast du da irgendwie noch so Learnings draus?
Also schmerzfrei definitiv nicht. Es war für uns alle ein echt intensives Trauern und unsere zwei Kinder, ich schnür die gerne, obwohl es natürlich vier ganz unterschiedliche Typen sind, aber in so Pakete, also unsere zwei Älteren haben ja wirklich einfach auch richtig viele Jahre verbracht. Amy, unsere Älteste, die sagt manchmal und erinnert mich dran, Mama, ich habe mehr Jahre meines Lebens immer noch in Chile verbracht wie in Deutschland. Also mach mal ein bisschen locker mit, ich muss super deutsch sein. Und die zwei Kleinen, waren zu dem Zeitpunkt, also konnten vieles gar nicht bewusst verarbeiten. Das heißt, die Trauer war echt auch unterschiedlich. Die zwei Großen haben erstmal getrauert und dann ganz viel Abenteuer genossen in Deutschland. Endlich Nutella, was man einfach kaufen kann und Schwimmbäder und Hallenbäder. Die
sind auch andere Sachen als Nutella. Belmando beispielsweise. Aber
das war damals was ganz Wichtiges.
Und was war denn der Impuls? Also was war denn der Impuls, nach 12 Jahren zu sagen, okay, wir fühlen uns hier heimisch, jetzt haben wir mal Bock auf eine Trauerzeit.
Jetzt gehen wir,
und,
ja.
Und gehen wieder zurück ins Länder. Also was war denn der Grund zu sagen, nee, wir sind hier nur für auf Zeit quasi berufen worden. Also warum geht man diesen harten Weg wieder zurück oder diese Trauerphase? Kannst du das noch kurz beschreiben, warum?
Ja, guck mal, also wir haben keine Berufung auf Zeit für uns festgelegt, sondern wir haben einfach gesagt, wir merken, das ist der nächste Schritt und wir gehen jetzt nach Chile. Wir haben uns nicht überlegt gehabt, wie lange und was denn genau. Wir waren immer so im inneren Kontakt auch, wenn man jetzt Berufung auf Glaube ein Stück weit auch bezieht. Was ist so als nächstes dran? Und ja, wir waren total heimisch und wir hatten aufgehört, diese Frage zu stellen, ob was anderes dran wäre. Und dann kam der Impuls, dass entwicklungspolitisch Chile aus den allermeisten Förderprojekten rausgenommen wurde als Schwellenland und damit unser Projekt nicht mehr zu finanzieren war. Und dann der Impuls kam von, okay, ihr habt jetzt noch 2 Jahre. Lasst euch oder überlegt, ob ihr dauerhaft in Chile bleiben wollt. Und das war natürlich unser erster Impuls. Ja, das wollen wir. Oder ob was anderes dran sein könnte. Und dann hat erneut so ein Prozess gestartet, sich diese Frage mal wieder bewusst zu stellen. Könnte denn was anderes dran sein und was dann?
Ganz wichtig irgendwie, oder? Also wenn Beruf und Berufung zusammen sind, ist das, glaube ich, ein essentieller Punkt, dass man das auch immer mal wieder hinterfragt und sich auch traut, das zu hinterfragen. Gerade wenn eigentlich so viel von der eigenen Existenz da dranhängt oder so eng verwoben ist. Was mich interessieren würde nochmal, wenn ich jetzt denke, ich will das verschmelzen bei mir, Beruf und Berufung, da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, was ist sozusagen der Benefit, was bekomme ich, was ist das, die tolle Seite daran, das Begeisternde, das was einen mitreißt, aber auch, was ist sozusagen der Nachteil, mit dem ich rechnen muss, wo kann das vielleicht auch mal kribbelig werden?
Also ich glaube, was richtig cool ist und was ich auch jetzt bei Hoffnungsträger wieder ganz neu für mich so definiert habe, dass es eben im Kopf keine Grenzen mehr gibt. Also ich stehe eben nicht morgens auf und sage, wow, jetzt muss ich arbeiten gehen, sondern ich lebe einfach. Und darin sind auch viele Stunden Arbeit. Genau, aber ich habe da keine so innere Grenze, wann startet Arbeit und wann hört sie auf und wann bin ich in meiner Freizeit. Und das ist mega, mega cool und das erlebe ich auch als gigantisches Vorrecht, dass das, was mir wirklich am Herzen liegt, wofür ich brenne, wo eine Leidenschaft da ist, dass das auch einfach, ich sag mal, zu x Stunden bezahlt wird. Und ich davon leben kann. Genau, und das ist gleichzeitig auch jetzt für uns, glaube ich, immer wieder die größte Herausforderung, dass man natürlich trotzdem auch als Mensch seine Auszeiten braucht, seine Pause, dass man nicht nur für andere da sein kann.
Auch seine Identität ein Stück weit, oder? Dass man irgendwie auch sehen muss, dass man nicht nur sein Beruf ist vielleicht?
Ja, da würde ich sagen, nein, für mich nicht. Ich glaube, die Identität, die liegt sozusagen im Zentrum dessen, dass da auch Beruf ist und Berufung. Genau, aber eben so diese Oasen zu schaffen, zu sagen, wovon nähre ich mich? Wo habe ich Entspannung? Wo geht's mal wirklich um mich, um meine Kernfamilie und nicht um das große Ganze, was sonst eben allumfassend auch im ganz Privaten ist? Also in Chile, ich würde sagen, Chile und Hoffnungshaus ist da identisch. Also ich sag mal, das Privateste ist noch das Ehebett, alles andere auch an privaten Wohnräumen und so ist bei uns schon sehr, sehr offen gestaltet.
Also auch so eine Art Rückzug, den man ab und zu machen muss. Ja. Ist das richtig verstanden?
Ja, so würde ich es beschreiben. Mhm. So ein Rückzug zu sich selbst und manchmal auch tatsächlich zu Gott, weil den kann man in so etwas auch manchmal ein bisschen aus dem Blick verlieren.
Na, busy, busy, busy. Ja.
Bei einem Aktionismus, ne?
Ja, ich glaube nicht nur Aktionismus, sondern einfach immer wieder auch gut zu schauen, ist das, wie ich Leben verstehe, was ich denke, was dem Herzschlag Gottes entspricht, übersetze ich das noch richtig oder bin ich an manchen Stellen stehen geblieben und die Welt oder die Bedarfe haben sich weiterentwickelt und ich habe neue Antworten zu finden, wie ich mich dazu positioniere.
Kann man bei dir von einem agilen Berufungsverständnis sprechen, wenn man das jetzt so ein bisschen definieren wollen würde? Also einmal so überhaupt so dieses, es war ja jetzt nicht so für dich, ich habe dieses eine Signal bekommen, dann bin ich auf nach Chile und konnte da mein Lebenswerk realisieren, sondern agil im Sinne von immer wieder die Rückkopplung mit dir, mit deiner Familie, mit Leuten, die dir nahestehen, mit Gott und so weiter, dass du sagst, da muss ich immer wieder auch prüfen und ich hänge mich jetzt auch nicht zu sehr an diesem einen Berufungspunkt, sondern das ist für mich eine Reise und da kann es dann auch mal sein, dass man wirklich dann sagt, okay, bis hierhin und jetzt nicht weiter oder hier biege ich jetzt wieder neu ab. Also verstehst du das eher so, weil es gibt ja auch das Berufungskonzept, ich hatte eine Berufung, die ist in Stein gemeißelt und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe und ich brauche das nie mehr reflektieren und auf geht's, ja.
Gott kann nach Hause gehen.
Also es wird doch so formuliert auch von Menschen, die ihre Berufung so ganz stark in den Vordergrund auch rücken wollen.
Genau, also ich glaube, dass dieses Modell sozusagen ein menschengemachtes ist, vielleicht auch manchmal gebraucht wird, um sich selber Rahmen zu stecken, sich Sicherheiten zu geben, die ich meine erkannt zu haben, von Gott aus so nicht gesteckt werden. Ich glaube, Berufung ist immer agil. Berufung bedeutet unterwegs sein, reisen, wachsen, entdecken, lernen, sich irren, Umwege gehen. Auch wenn ich also hineinschaue in die Bibel, keine einfache Berufung war zum Zeitpunkt des Starts vorskizziert und festgelegt, wie lange genau und wie sie ablaufen wird. Von dem her glaube ich, ist Berufung immer sehr beweglich und agil. Ich glaube, es hat definitiv natürlich auch mit der heutigen Zeit zu tun, dass, also hätte ich so einen Ruf oder eine Berufung für mich verspürt, vor 60 Jahren nach Chile zu gehen, dann hätte ich halt auch nicht hin und her fliegen können. Also da war das noch so, ein Aufbrechen nach Chile war ich hatte einen älteren Missionar wirklich kennengelernt, der ist mit seinem Sarg ausgereist.
Also er war so viel radikaler, ne?
Ja, er war radikaler. Jetzt in unserer globalen Welt, eben da hilft man mal für ein Jahr los und dann schaut man, ob man am zweiten auch noch dort ist.
Und die Freunde schauen, ob sie einen günstigen Flug finden und dann kommen sie auch mal vorbei, ne?
Genau. Von dem her glaube ich, also die Berufung an sich, würde ich sagen, die hat sich in der Zeit der sozusagen der Weltgeschichte nie verändert, im Grundprinzip, aber die Kultur und die Optionen definitiv.
Vielleicht nochmal eine ganz blöde Frage, die jetzt, wir kommen ja auch schon Richtung Ende, aber inwieweit ist denn in deinen Augen sowas wie Glauben, Spiritualität wichtig für eine Berufung? Also kann man vielleicht auch eine ganz andere Berufung haben? Also zum Beispiel jetzt, wenn wir das Themenfeld Sport oder Fußball wählen, man kann ja auch sagen, ich bin Trainer und ich habe irgendwie, ich verspüre so eine Berufung, in Chile Mannschaften zu trainieren, weil Chile braucht guten Fußball. Geht sowas auch ohne spirituellen Unterbau?
Ich würde sagen, ja, gibt es. Ich glaube, der spirituelle Unterbau oder der Glaube, der hat dann einfach nochmal tiefere Wurzeln im Sinne, dass dann halt Berufung weit über Zeitliches hinausgeht. Und so verstehe ich dann auch Glaube, der Dimensionen hat, der unsere sprengt. Und das ist auch, ich sag mal, der Berufungsmehrwert. Ich würde sagen, in meinem Leben gibt's auch Berufungen, die so zeitliche Begrenztheit haben, wie eine, ich will nun mal eine der besten Physios sein oder keine Ahnung, sondern für mich ist dann das Spirituelle tatsächlich, das geht in die Grundsubstanz, Existenz des Menschseins hinein und sprengt somit jegliche Form der vorübergehenden Berufung, die total genial ist und auch berechtigt ist, dass es das gibt.
Wir würden gern mit dir in der zweiten Folge mal noch darüber sprechen, was du jetzt gerade heute machst nach Chile, denn du bist ja jetzt im ganzen Thema Integration, Beziehungsgestaltung auf der Arbeit und im Privatleben unterwegs. Ich würde vorschlagen, das machen wir in der zweiten Folge.
Wir haben noch viele Fragen.
Ja, Tobias grübelt hier. Er grübelt, ob er, was seine Berufung ist. Thaler und Talar Podcast ist es nicht. Das kann man schon mal festhalten. Also, hey. Also da ich sehe ihn sehr grübelnd, sehe ich sonst nicht so häufig. Aber jetzt, das immer vielleicht müssen wir noch im Anschluss ein Gespräch führen.
Also ich freue mich total drauf, mit euch weiter im Gespräch zu bleiben, wenn es natürlich ultra spannend ist, was Berufung für Menschen bedeutet, die gedrängt werden, ihr Leben zu verändern, die Flucht für ihre Option wählen und was dann Berufung und Lebensberufung, wie das begleitet werden will und was man da alles zu entdecken hat, mega spannend.
Vielen Dank, Angie.
Angie, vielen Dank. Und du bist auch bei der Thaler und Talar Konferenz dabei. Von daher, jeder, der dich mal live und in Farbe sehen möchte, herzliche Einladung. September 7. bis 8. September. Kloster Volkenroda.
Wir freuen uns drauf.
Tschüss.
Ciao.
Thaler und Talar, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.